Isabel Kreitz ist eine der renommiertesten deutschen Comic-Künstlerinnen, die sich in ihren Arbeiten vor allem mit der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts beschäftigt. Und nun legt sie einen monumentalen Comic über Das Leben geht weiter, den letzten Propagandafilm des Nationalsozialismus vor. Die letzte Einstellung, so der Titel des Comics. Und mir zugeschaltet ist Isabel Kreitz aus einem ARD-Studio in Hamburg. Ich grüße Sie, hallo.
Hallo, hallo.
Grundsätzlich, warum ist es denn interessant, sich heute die Entstehungsgeschichte eines der letzten deutschen Propagandafilme anzusehen?
Och, ich habe mich immer sehr, sehr für Filme interessiert und das dunkle Kapitel, da weiß man eben nicht so viel. Ich fand die Umstände der Entstehung eines solchen Films mitten in den letzten Kriegstagen interessant. Mhm. Und da gab es ein wunderbares Buch, das ich geschenkt bekam von Hans-Christoph Blumenberg. Titel Das Leben geht weiter, der letzte Film des Dritten Reiches. Und nachdem ich dieses Buch gelesen hatte, waren bei mir sofort Bilder im Kopf. Ich wollte daraus was machen.
Das haben Sie getan und zwar sehr eindrücklich. Dazu kommen wir gleich noch. Aber welches Milieu von Menschen im Dritten Reich spiegelt der Film wider?
Das ist im Grunde genommen so eine Art Rettungsinsel. Also es gab ja mehrere Rettungsinseln. Es gab die Botschaften im Ausland, es gab die Theater, die aber dann eben im September 1944 schon geschlossen worden sind. Und es gab den Film. Und wer konnte, hat sich irgendwo in diese Filmteams begeben, hat sich anwerben lassen, um da mit auch aus Berlin zum Beispiel rauszukommen. Es gab mehrere Produktionsgruppen, die dann zum Beispiel nach Badowick, wie ich es beschreibe, oder auch nach Meierhofen geflüchtet sind, um da den Krieg zu überleben.
Mhm. Kommen wir mal zur Ästhetik dieses Comics. In Schwarz-Weiß gezeichnet, dramatische Schatten. Die Ästhetik, die erinnert an die Filmästhetik von damals. Und ich habe mich gefragt, wie Sie das geschafft haben. Woran konnten Sie sich da orientieren? Das ist wirklich eindrücklich.
Also das Wenige, was es von dem Film Das Leben geht weiter noch gibt, ist zum Beispiel eine Reihe von Produktionsskizzen. Die hat der Produktionsleiter Ritter angefertigt, damit man irgendwie so ungefähr wusste, wohin mit den Bauten, wohin mit dem Licht, wohin mit der Dramaturgie. Und diese Skizzen, die sind in so einer wunderbaren, düsteren Kohle-Bleistift-Stimmung gehalten. Die habe ich mir so ein bisschen als ästhetisches Vorbild genommen.
Wie sehr ist tatsächlich verbirgt, was Sie da aufzeichnen? Gab es zum Beispiel die handelnden Figuren tatsächlich?
Die gab es. Ich habe lediglich zwei Figuren hinzu erfunden, die sich aber auch an reale Vorbilder anlehnen. Also ich habe eine Melange aus zwei Themen gewählt. Das eine ist im Grunde genommen ein bisschen an das Leben von Erich Kästner angelehnt, Das andere an die Dreharbeiten um den letzten Film. Und das passte so wunderbar, ließ sich so wunderbar miteinander verbinden und verhaken. Daraus ist die Geschichte geworden.
Erich Kästner haben Sie gerade genannt, mit dem haben Sie sich eingehend beschäftigt, preisgekrönt, Ihre Graphic Novel Der 35. Mai, eben nach Erich Kästner. Aber Sie haben auch Emil und die Detektive, Das doppelte Lottchen, Pünktchen und Anton als Graphic Novel vorgelegt. Ja, die Hauptfigur im Comic ist also ein Schriftsteller, der von den Nazis mit Schreibverbot belegt wird, aber nicht aus Deutschland emigrieren will. Aber Sie sagen nicht, wer er ist. Man könnte darauf kommen, dass es sich um Erich Kästner handelt. Aber warum haben Sie ihn sozusagen nicht als solchen benannt?
Erich Kästners Leben selber hat noch so sehr viele Facetten. Ich habe im Grunde genommen eine Figur erschaffen, die ein verdichtetes Leben von Erich Kästner abbildet, als Blaupause. Erich Kästner hatte natürlich mehrere Gründe, warum er nicht emigrieren wollte. Meine Figur konzentriert sich eigentlich auf das Pflichtbewusstsein, da zu bleiben, wegen Nichtgefährdung von Leib und Leben. Sonst wäre die Graphic Novel einfach nochmal dreimal so dick geworden.
Warum nicht? Ich meine, sie ist schon auch umfangreich. Oder Richtig. Es gäbe noch mehrere Bände, wer weiß. Was haben Sie über diese Recherche nochmal gelernt für sich selbst? Was kann man daraus ziehen aus dem Leben und der sogenannten inneren Immigration, wie es ja dann so oft heißt in solchen Fällen? Im Dritten Reich.
Ja, es ist im Grunde die zentrale Frage, die, glaube ich, sich Menschen aus meiner Generation immer stellen, was hätte ich eben getan an der Stelle. Also es gab ja direkt nach den noch im Krieg teilnehmenden Großelterngenerationen eine, die das komplett von sich gewiesen hat. Und wir sind jetzt halt die erste Generation, die vielleicht nicht verzeiht, aber versucht zu erklären, was da passiert ist. Ja, Punkt.
Isabel Kreitz, Sie haben schon anfangs gesagt, es ist diese dunkle Zeit, die Sie offenbar auch immer wieder anzieht auf eine Weise. In Ihren Arbeiten beschäftigen Sie sich immer wieder mit der ersten Hälfte dieses 20. Jahrhunderts. Für mich auch völlig klar, da stecken natürlich auch ganz starke Geschichten. Aber was genau ist es? Was reizt Sie daran?
Das ist die Leerstelle, die im Grunde genommen die Großelterngeneration hinterlassen hat, die natürlich auf Fragen, was hast du denn damals gemacht, nicht geantwortet hat oder nur sehr zögerlich. Dazu kommt, dass ich das Glück hatte, in einem Elternhaus aufzuwachsen, das ich von meinen Großeltern schon übernommen hatte. Und da gab es einen wunderbaren Dachboden. Da waren die Hinterlassenschaften in Buchform von 3 bis 4 Generationen. Und ich konnte als Kind wirklich mich durch alle Bücher durchschmökern, ohne Restriktionen, ohne Zensur. Und das hat mir eine unglaubliche Neugierde hinterlassen für eben die Sachen, die ich aus meiner Erfahrung nicht kenne.
Und gab es auch sowas wie ein intergenerationelles Gespräch in Ihrer Familie? Konnten Sie tatsächlich auch Fragen stellen?
Es gab natürlich Fragen, aber die beschränkten sich im Wesentlichen auf den Alltag. Es gab keine Fragen über die Emotionen, über die Motivation, wie, was, warum im Kriegszeiten so gemacht wurde. Es ging eigentlich nur um die üblichen Fragen, die Beschaffung von Lebensmitteln, von Wohnraum, die Bombenkriege, wie wurde überlebt, aber nicht, wie man es da hineingeraten ist.
Ja, wie es dazu kommen konnte. Mhm. Ich würde gerne nochmal auf The Making of zu sprechen kommen, Ihre Kunst, die ja wirklich unglaublich ist und man spürt den Bildern an, wie sehr Sie auch recherchiert haben und Sie sagten, Sie hätten sofort damals Bilder im Kopf gehabt. Sind das auch solche Bilder, die wir dann tatsächlich am Ende sehen als LeserIn und BetrachterIn Ihrer Graphic Novels oder verändern die sich dann nochmal ganz stark?
Im Wesentlichen, also vom Inhaltlichen her, sind es die Bilder. Manchmal überrascht man sich so ein bisschen selber, wenn man dann rangeht an die Geschichte und die Vorzeichnung macht. Da ergeben sich manchmal andere Bildsituationen. Aber es gibt eben Szenen, die beschreibt auch Herr Blumenberg in seinem Buch bereits wunderbar, wo in einem Studio lauter Pappbomben hängen. Man sieht es auch auf dem Cover der Graphic Novel, um eine Filmaufnahme zu machen. Und draußen in Berlin fliegen die Bomben im realen Leben. Und solche Gegensätze fand ich natürlich spannend.
Die auch sehr eindrücklich umgesetzt worden sind von Ihnen. Ich danke Ihnen für das Gespräch auf Radio 3. Wünsche Ihnen noch alles Gute.
Ich danke auch. Vielen Dank.
Das neue Buch von Isabel Kreitz. Die letzte Einstellung erschien im Verlag Reprodukt. 312 Seiten, 29 Euro. Es lohnt sich und Weihnachten und Ostern kommt sicherlich auch wieder in diesem bzw. im nächsten Jahr.